Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich einen Gedanken teilen. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Inhalte zum Thema Immobilieninvestments, Videokurse, Programme und so weiter. Es gibt aber kein einziges, das an das herankommt, was wir bei Immocation die Masterclass nennen. Ich möchte einmal kurz erklären, warum. Ja, Immobilien kaufen ist ein sehr, sehr komplizierter Vorgang. Und das, was du eigentlich brauchst, ist nicht immer noch mehr Wissen. Das ist ganz toll und eine tolle Basis. Aber das, was du wirklich benötigst, ist, dass Profis, die das alles schon 10-mal, 100-mal, 200-mal gemacht haben, dich an die Hand nehmen und mit dir gemeinsam durch den Prozess gehen und dir da helfen, wo du wirklich Unterstützung benötigst. In den schwierigen Situationen, wo es um viel Geld geht, wo es kompliziert wird. Und genau das macht nur die Immocation Masterclass. Ein Team von 20 Leuten nimmt dich an die Hand und begleitet dich individuell und Schritt für Schritt bei deinem nächsten Level als Immobilieninvestorin oder Investor. Das ist das einzige staatlich anerkannte Ausbildungsprogramm, es ist das einzige TÜV-zertifizierte Programm und die Zufriedenheit und die Immobilien, die gekauft werden, lassen wir auch regelmäßig begutachten. Also wenn du das ernst meinst, das Thema Immobilien umzusetzen, dann merkt ihr am allerbesten jetzt den Samstag, 11. Mai, weil da findet genau für die Immocation Masterclass der Start der nächsten Bewerbungsphase für die wenigen Plätze 2024 statt.
Genau, ich glaube, man darf sagen, wir sind mittlerweile echt eine Institution. Wir haben viele tausend Menschen transformiert auf dem Weg zum Immobilieninvestor. Wer bei uns auf dem Immocation Festival war, der stand vor einer Dealwall. Ich selber war einfach baff und stolz auf das, was dieses Team leistet seit Jahren. Das war eine Wand, 3 Meter hoch, 13 Meter breit, glaube ich. Und darauf waren DIN A5 Bildchen im Prinzip aufgehängt, von Immobilienprojekten, die umgesetzt war. Das war ein kleiner Teil der Immobilien, die in der Masterclass gekauft wurden. Und all das sind Altersvorsorgen, Vermögensaufbau. Und genau das ist unsere große Mission, dass möglichst viele Menschen Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen können. Trotzdem ist logischerweise das Programm limitiert in der Anzahl seiner Plätze, weil wir einfach sehr individuell mit den Leuten arbeiten wollen und müssen. Und deshalb am besten schon mal vormerken, wie Stefan gesagt hat, 11. Mai geht's los. Wir vergeben die Plätze für die Masterclass 2024 auf immocation.de/Masterclass.
Das war auch so ein Big Learning eigentlich. Klar, jeder sagt, bei den Versicherungen muss man was Günstiges und vergleichen, und das hat sich für mich herausgestellt, das ist der falsche Ansatz, gerade diese Großschäden, da musst du bei den Großen dabei sein. Also klar, ich habe eine Allianz-Vergangenheit, aber das, was wir in diesem Schadensfall gesehen haben, die haben unkompliziert ausbezahlt. Die Kleinen, da geht sowas, wenn die können nicht einfach Millionen einfach mal rausblasen und sagen, okay, wir zahlen das erstmal. Und war auch wieder nochmal so ein Big Learning, einfach auch bei diesen Gebäudeversicherungen. Wenn es halt wirklich um die Existenz geht, brauchst du halt einen Partner an der Seite, die da schnell und unkompliziert und dir da helfen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir haben mit ihm 25 Wohnungen gekauft, verteilt in Bayern. Dann haben wir angefangen, auch wirklich Häuser zusammen zu kaufen, größere Häuser in München, mit der Idee, sie dann auch wieder zu verkaufen, zu handeln. Er selber hat schon viel mehr Immobilien gekauft, ein unglaublich spannender Investor, ganz spannende Geschichte, die dahinter steckt. Und wir tatsächlich wollen jetzt ein Format aufsetzen, regelmäßig mit ihm zu sprechen, weil ich das eh immer tue, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich sehr, die Leute jetzt teilhaben lassen zu können. Erstmal hallo Sebastian.
Hallo Marco.
Hi, also das Ganze hier heißt Talk mit Roti, weil Stefan und ich nennen dich liebevoll Roti, abgeleitet von deinem Nachnamen. Und du bist gerade mal 34 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann, hast mittlerweile aber, haben wir gerade geschätzt, wahrscheinlich über 1000 Immobilien angekauft, kann man sagen.
Ja. Grob geschätzt, ja.
Aktuell im Bestand 600, wovon viel davon auch wieder raus soll, also wirklich rausgedreht werden soll. Und was für mich immer super spannend ist, wenn wir telefonieren, du hast ein unglaubliches Gespür und Gefühl für den Markt. Ich glaube, aufgrund deiner auch jahrelangen Erfahrung natürlich schon, aber auch deines Netzwerks, auch zu Banken im Ankauf, und man kriegt wirklich ein Gespür, was eigentlich draußen los ist. Und das wollen wir den Leuten auf der einen Seite auch rüberbringen mit diesem Format. Deswegen werden wir es auch regelmäßig machen. Gucken wir mal, wie es dazu kommt. Alle paar Wochen, einmal im Quartal, wird es also eine Folge geben, der Roti-Talk. Ja, wo wir uns unterhalten, dann sicherlich auch mal mit Stefan dabei, der ist ja gerade nur frisch Papa geworden, deshalb heute nicht dabei. Wollen aber auch wirklich Geschichten erzählen, die du so erlebt hast. Du bist jetzt seit 2013, also 11 Jahre Immobilieninvestor.
Genau.
Viel Scheiße auch passiert, kann man sagen.
sehr viel.
Ja, also das wollen wir auch erzählen. Wir wollen wirklich Bericht aus der Praxis. Wir werden nicht immer hier jetzt Numbers Crunching machen und alle Zahlen im Detail irgendwie, sondern wir werden gucken, welche Geschichten sich ergeben. Wir wollen uns einfach locker unterhalten und wie gesagt, am Ende auch immer über den Markt sprechen. Heute für die Pilotfolge steigen wir logischerweise ein bisschen vorne ein, erzählen jetzt, wie du so angefangen hast, wie du auch wachsen konntest dann auf solche Größenordnungen und kommen dann aber auch ein bisschen wahrscheinlich zu unseren gemeinsamen Investments und am Ende zu etwas, das ihr Flatbuy nennt, was ja ziemlich cool ist, eine größere Sache, die ihr jetzt angefangen habt 2023, wir auch mit einem kleinen Teil beteiligt sein dürfen und ja, da passiert viel rund ums Immobiliengeschäft, würde ich sagen.
Genau.
Genau. 2013 kam die erste Immobilie. Wer warst du denn vorher?
Also ich habe angefangen, meine Bankausbildung mit 18 Jahren. Während der Ausbildungszeit habe ich meine Frau kennengelernt, die auch in der Bank war. Und da hat es mich dann in Richtung Niederbayern verschlagen und habe da eine Ausbildung nochmal zusätzlich zur Bank bei der Allianz gemacht. Habe da so einen klassischen Vertrieb gemacht, also wirklich so Türklinken putzen und das Verkaufen von A bis Z mal gelernt. Und habe dann relativ früh in einer Raiffeisenbank zusammen mit einem Vorstand eine kleine Immobilienabteilung gegründet. Und das war die Zeit damals vor 11 Jahren, da ist Immobilien so langsam ins Kommen, medial gekommen. Und ja, und da habe ich dann gesagt, okay, nachdem die erste Wohnung, wo ich als Makler in der Bank bekommen habe, nicht verkaufen konnte, habe ich gesagt, okay, um einfach mal die ganzen Schritte mal selber zu testen, kaufe ich die erste Wohnung einfach mal. Die Wohnung hat damals 42.000 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, okay, das kann ich mir mit meinem Lohn irgendwo noch leisten. Der Zinssatz war damals bei 2,3%. Also ich war dann plus minus null gefühlt mal mit der ersten Rate eigentlich mal im Spiel drinnen.
Hast du vom Background her, also warum hast du eine Bankausbildung gemacht?
Bankausbildung war so, dass ich halt nach meinem Abitur, also ich habe Fachabitur gemacht und dann hat meine Großmutter mir damals empfohlen, geh mal zur Bank bitte, weil mit der Ausbildung in der Bank kommst du, egal was nochmal passiert in deinem Leben, irgendwo nochmal unter. Das war so der Hintergrund, hat mir da eigentlich schon jetzt nicht so leicht getan, halt auch in der Schule damals war halt immer schon sehr, sehr schwierig eigentlich, dass ich mir jetzt solche Sachen eigentlich gut merken konnte. Da war viel Rechnungswesen und solche Themen mit dabei, wo ich eigentlich nicht meine Stärke war, sondern meine Stärke war halt damals schon ein bisschen im Verkauf, auf die gegenüberliegende Seite ein bisschen reinschauen, schauen, was dahinter steckt. Und das war diese Erfahrung in der Bank, wo man eigentlich am meisten gelernt hat. Ich war hinterm Schalter gesessen 2 Jahre, wo man einfach mal den Blick hinter die Menschen hatte, was du jetzt sonst als Normalperson eigentlich nie wieder bekommst, dass du einfach sagst, okay, jetzt kommt eine Person rein, hat die eigentlich Geld oder hat die eigentlich kein Geld? Und das war eigentlich das spannende Learning eigentlich, dass man das nicht, also der Normalsterbliche sagt, wenn es einer mit Anzug, Krawatte und ein starkes Auftreten hat, der hat Geld. Oft war es halt leider, oder sehr häufig war es Gegenteil. Die Leute, wo halt immer oft laut waren und sagt, sie brauchen den Chef und so weiter, da musstest du oft immer anrufen und sagen, kann ich die 40 € Überweisung noch freigeben? Bei den Leuten, wo man dachte, die müsste man, wenn der draußen sitzt, eher mal noch Geld zur Verfügung stellen. Das waren die Leute, wo man aufs Konto gar nicht draufschauen konnte, weil die halt so vermögend waren. Und das war so das Big Learning eigentlich während der ganzen Ausbildungszeit, wo ich gesagt, da konnte ich so viel Einblick in so viel verschiedene Menschengruppen eigentlich, wo mir halt dann jetzt im Nachgang so viel geholfen hat, dass du halt einfach jeden erstmal gleich behandeln musst, weil du halt einfach nicht einschätzen kannst, ob die Person erstens reich, nett oder sonst irgendwas ist, sondern jede Person immer gleich behandeln. Und das hilft mir auch im jetzigen Bereich viel, egal ob ich jetzt halt mit einem Hartz-IVler spreche oder mit einem Multimillionär, man sollte die Leute gleich behandeln und genauso offen mit allen Leuten umgehen. Also das war das Learning damals, eigentlich das in der Bank von der Seite her.
Ist witzig, also warst du eher schlecht in der Schule,
kann man sagen? Ja, also ich bin durchgeflogen, Gymnasium, 10. Klasse. Also ich war mit dem Flatbike-Gründer Tobi bis zur 10. Klasse eigentlich immer, waren wir gleich auf. Also und dann bin ich durchgeflogen, hab mit Mühe und Not die 10. Klasse nochmal geschafft, hab dann eine Ausbildung kurzfristig angefangen als Bürokaufmann, war aber gleichzeitig noch fürs Gymnasium weiterhin angemeldet und für die FOS, also Fachoberschule für Sozialwesen, und habe dann zum 1.8. begonnen als Bürokaufmann, musste da wirklich ja Toilettenpapier am Anfang sortieren und sowas, und das, ja, nach 3 Wochen habe ich gesagt, ich bin raus, Hatte aber zum Glück dank meiner Eltern noch alle drei zwei weiteren Optionen, wo ich gesagt habe, okay, dann gehe ich jetzt auf die Voss und mache da mein Fachabitur, aber im Sozialwesen, also nicht in Wirtschaft oder was, sondern wirklich mal das komplette Gegenteil, wo es mich eigentlich dahingeschlagen hat. Und war auch so ein Big Learning eigentlich in dem ganzen Bereich, also Sozialwesen, das kann man sich bei der Fachoberschule bei uns in Bayern so vorstellen, dass du Teil Praxis Teil Praxis und Teil Theorie hast. Und in der Praxis warst du eine Hälfte im Altersheim, also musstest wirklich 6 Wochen also im Altersheim komplett arbeiten und die andere Hälfte im Kindergarten. Und das waren halt auch wieder Big Learnings, wie du sagst, okay, wie hart ist der Pflegebereich, diese Jobs da drinnen, was musst du da nebenbei machen? Und im Kindergarten das Gegenteil, da hast du gesehen, okay, was du Kindern eigentlich beibringen kannst, wie schnell da eigentlich dieses Learning war. Und in der Zeit, also war ich halt wirklich ein fauler Schüler eigentlich, wo ich wirklich so ein bisschen eigentlich abgedriftet bin, in welche Richtung soll das eigentlich dann mit mir mal persönlich gehen. Und dann gab es eigentlich so das Thema, wo meine Mutter gesagt hat, okay, du kannst jetzt auch nicht den ganzen Tag daheim rumsitzen. Und ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann suche ich mir einfach einen Job nebenbei. Und gesagt, gut, telefoniere ich einfach mal selber. Also da war schon der erste Schritt eigentlich, wo ich sagte, okay, ich muss selbstständig aktiv werden. Und innerhalb von einer Stunde hatte ich einen Job. War halt ein super Job, muss ich wirklich sagen. Jeden Tag vor der Schule zwischen 5 Uhr, also 5 Uhr war Beginn und 6:30 musste ich einen LKW mit Klamotten ausräumen. Also war halt super bei Wind und Wetter. Aber das habe ich durchgezogen während meinem Abitur. Und war halt auch Big Learning für 10 Euro die Stunde und du wurdest Minuten genau abgerechnet und da hast du halt an manchen Tagen mehr Sprit eigentlich mal verbraucht für das Ganze. Und also diese Zeit war halt so viel, wo mir halt im Nachhinein gebracht hat, wo du sagst, okay, 10 Euro ist halt, wo du richtig hart dafür eigentlich arbeiten musst. Und ja, das waren diese Erfahrungen einfach, die wo mich einfach geprägt haben. Also diese Bankgeschichte plus diese Ausbildung davor, mein Fachabitur. Und das hat mich eigentlich in diese Bahn dann gebracht. Und dann der frühe Auszug eigentlich direkt nach der Ausbildung in die erste eigene Wohnung mit 20 mit der Freundin oder jetzt auch damals auch schon Frau, relativ schnell, mit der ich immer noch zusammen bin. Also das hat mich geprägt einfach als Typ. Und da hast du halt natürlich das, was mir halt heute sehr viel hilft, dieses Unternehmertum. Du hast halt eigentlich relativ früh die Angst halt abgelegt, dass irgendwas dann sein kann, sondern du hast halt früh den Schritt dann gemacht, von zu Hause raus, aus dem Nest, weg. Du musst dich selber drum kümmern. Und das, der nächste Schritt war dann bei der Allianz, da hilft dir auch keiner, sondern die Allianzausbildung, da musst du halt einfach telefonieren, musst halt einfach immer den Antrieb haben und das hat mich einfach geprägt während der ganzen Zeit. Und so war halt auch der Beginn dann von dieser ersten Wohnung, wo ich gesagt habe, okay, für 42.000 diese erste Kreditrate, ja, selbst wenn es nicht funktioniert, kann ich es auch irgendwo noch selber zahlen.
Ja, also du, wie war dann quasi der Übergang? Hast du das Zugang zu Immobilien gehabt, weil in der Bank hast du mit einem zusammen irgendwie das Thema Immobilien dann,
genau,
also ich war in der fachlichen Bezug bekommen zu Immobilien das erste Mal?
Also ich hatte im Endeffekt davor keine Ahnung, ich habe mich nur über YouTube und so weiter ein bisschen informiert während der Zeit, wo ich bei der Allianz war und ich hatte so eine kleine Allianz-Agentur in der Bank und dann habe ich den Vorstand, ja, mit dem Vorstand zusammen ein Immobilienbüro in der Bank gegründet. Also ich habe zur Hälfte Versicherung verkauft und zur anderen Hälfte dann Immobilien und nachdem wir noch keine Immobilien hatten, habe ich halt erstmal telefoniert mit allen Maklern aus der Umgebung, ob sie nicht Objekte haben, die ich in unser Schaufenster, dafür können wir halt die Finanzierung dann bekommen. Ja, ja, ja. Und da kam eigentlich der erste Kontakt dadurch, dass man gesagt hat, okay, wir haben ein Schaufenster mit Objekten, das waren jetzt nicht meine, sondern die von den Maklern, aber dann war das erste Mal offensichtlich, dass ich halt da drinnen Immobilien verkauft werden. Und dann kam halt die erste Wohnung, die wollte keiner kaufen, weil das halt sehr, sehr verrufen war, die Gegend. Aber es war halt so eine typische Wohnung, wo man damals gesagt hat, dieses typische kleine hässliche Loch, 40 Quadratmeter, aber in einer schlechten Gegend in der Stadt. Und das habe ich dann einfach gekauft. Und hatte,
in welcher Stadt?
Das war auch in Oberbayern, in der Nähe von Mühldorf, ist so eine Nachbarstadt. Ja. Genau, da war diese erste Wohnung und hatte halt noch gar keine Ahnung eigentlich von dem ganzen Thema, sondern ich habe sie einfach mal gekauft, habe jetzt auch nicht Protokolle oder so großartig studiert oder sonst was, sondern die erste Wohnung einfach mal gekauft für mich damals, mit dem Risiko natürlich, das hätte auch komplett schief gehen können. Aber ich konnte halt diese Gefahren, nachdem das ja noch nicht so bekannt war, wie es heute ist, welche Gefahren auch mal drinstehen oder welche Sanierungen mal anstehen können, da war ich einfach sehr, sehr blauäugig und hat einfach die erste Wohnung gekauft. Und dann hatte ich halt diesen glücklichen Zufall, also ich habe die Vermietung das erste Mal selber gemacht und da hat dann ein staatlicher Träger diese Wohnung angemietet. Also die Wohnung ist bis heute immer noch an diesen staatlichen Träger vermietet, der das Recht hat, diese Wohnung unterzuvermieten. Das heißt, ich habe halt eine Top-Bonität gehabt beim ersten Mieter. Die hat einen eigenen Hausmeister-Service. Also ich habe mit der ersten Wohnung keine negativen Erfahrungen einfach mal gemacht. Und das war so dieser Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, die erste Wohnung läuft super, kann ich ja die zweite genauso machen. Also, und damals war halt wirklich der Markt vor 11 Jahren bei uns ja so mit am Tiefpunkt eigentlich. Also da gab es jetzt auch nicht so großartig Konkurrenz oder irgendwo in dieser Richtung, sondern man konnte eigentlich ins Internet gehen und sich da ein bisschen umschauen und dann eigentlich relativ frei einfach mal auswählen, das Ganze.
Ja. Also krass, wenn man sich überlegt, wie du heute Immobilien ankaufst und was ihr jetzt eigentlich gerade aufbaut. Klar, irgendwie so hat das angefangen, ne? Wie war denn der, also hattest du dann keine Angst, weil einfach das Investment so klein war, oder?
Ja, also bei der ersten Wohnung war es wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, die Kreditrate konnte ich mit meinem Gehalt noch gut stemmen. Also selbst wenn der auszieht und so weiter, dann wäre ich irgendwo bei einer Rate von 450 Euro gewesen. Da habe ich gesagt, okay, im Worst Case, die kann ich halt immer irgendwo stemmen. Aber das erste Mal, wo ich das, also ich kann mich dann noch schon ein bisschen zurückerinnern, wo ich diesen Darlehensvertrag unterschrieben habe mit diesen 40.000 Euro, wenn du davor nie Schulden oder irgendwas hattest und es auch irgendwie familiär auch jetzt nicht so mitbekommst, wo du sagst, okay, Schulden sind jetzt normal, sondern halt konservativ aufgewachsen, gutes Familienbild da bei uns daheim, da gab es jetzt nie das Thema Schulden oder sonst irgendwelche Sachen und du wachst das erste Mal auf mit 40.000 Schulden, das war schon ein Gefühl, wo man sagt, okay, an das muss man sich jetzt erstmal gewöhnen, also da war schon die erste Nacht, wo man sagt, okay, aber dann kam wieder da habe ich mich wieder zurückgeholt vom Kopf und gesagt, okay, im schlimmsten Fall kann ich jetzt wieder die Kreditrate selber zahlen, dann geht das schon mit der ersten.
Eine hohe Kreditrate, oder? Nicht bei dem Kaufpreis? 450 Euro?
Ja, mit Nebenkosten, also 270 Euro waren ja die Kreditrate plus 130, 140 irgendwo diese Nebenkosten vorauszahlen, also irgendwo so 400, 450.
Okay, also aber Hausgeld inklusive auch Umlagefälle kostet, aber du hast einfach gesagt, muss vom Konto weggehen,
Monat. Genau, okay, also wenn ich halt 0 Euro Einnahme habe, wird halt trotzdem mehr abgebucht. War so diese Richtung, diese 400, 450.
Und dann gibt es die heute noch, die Wohnung?
Die gibt's heute noch. Die habe ich dann letztes Jahr, verkauft.
Letztes Jahr verkauft.
Genau, an meine GmbH.
Ah ja.
Genau.
Okay.
Und
bisschen
ist Wert immer noch
gestiegen, kann man sagen.
Ja, verdreifacht eigentlich.
Verdreifacht, okay, ja, Wahnsinn. Genau. Okay, und jetzt, wir wollen jetzt gleich, 2016 gab's eine relativ krasse Situation für dich mit einem Millionenschaden. 2017 kommt dann die erste GmbH mit einem Mehrfamilienhaus, was du handelst. Wir haben uns dann zwischendrin, das können wir auch mal kurz erzählen, wir haben uns zwischendrin online schon kennengelernt. Ich kann das Jahr gar nicht sagen, es könnte 2016, 2017 gewesen sein. Da ist mir, also Stefan und ich haben angefangen darüber zu reden, dass wir 6 kleine Wohnungen gekauft haben. So ist Immocation entstanden. Wir haben Inhalte dazu gemacht auf Facebook, YouTube und so weiter. Und da habe ich auch Inhalte von dir gesehen und dachte, wow, das ist irgendwie schick aufbereitet, interessant. Da macht jemand eigentlich das Gleiche wie wir und redet auch online darüber und baut auch irgendwie eine Community auf. Witzig, ne? Wir haben dann uns doch in andere Richtung entwickelt so ein bisschen.
Genau.
Ja, und uns dann wiedergefunden.
War damals ähnlicher Start auch das ganze Thema. Ich habe mich halt dafür entschieden, dass es doch sehr, sehr viel Arbeit ist, vor der Kamera zu stehen und immer wieder halt neuen Input für die Leute zu bringen und habe mich einfach dagegen entschieden und gesagt, okay, mein Spaß liegt draußen, ich möchte draußen unterwegs sein mit den Leuten und habe mich dann ein bisschen dagegen entschieden und deswegen waren wir aber weiterhin in Kontakt, weil wir gesagt haben, okay, weil wir schon ähnlich gestartet sind, bleibt man einfach in Kontakt und diese Effekte kann man bestimmt irgendwann mal zukünftig auch dementsprechend mal nutzen für das Ganze.
Was wir dann ja auch schon angefangen haben zu tun. Und also es ist erstmal eine große Ehre, dass du heute hier sitzt. Ich weiß halt, wie viele Jahre ich dir im Ohr liege. Wir könnten echt mal einen Podcast machen. Jetzt fangen wir endlich damit an. Und ich glaube, dass wirklich, da kann man wirklich richtig von dir profitieren mit dem, was du einfach an Marktinsights hast. Bevor wir zu den gemeinsamen Investments kommen, jetzt erzählen wir von 2013, so ungefähr bis 2016 kamen einfach noch ein paar Wohnungen in dem Stile dazu.
Genau, also mal, war das gut da für? Kam dann die zweite Wohnung relativ schnell dazu und auch die dritte, weil dann halt so diese, dann habe ich wieder ein bisschen länger drüber nachgedacht, okay, wie kann man das Ganze dann aufbauen, wie ist es denn auch vom Risikoverhältnis? Mit einer Wohnung 100% Risiko, dass es halt nicht funktioniert, bei zwei Wohnungen ist Risiko natürlich dann schon wieder 50-50, dass halt mal einer nicht zahlt, das kann ich mir dann schon leisten und bei der dritten Wohnung war es genauso. Also ich habe halt mit drei Wohnungen alle in dem Preissegment um die 50.000 Euro einfach mal angefangen.
Und das war problemlos finanzierbar?
Das war da, ja, ich war in der Bank und da war dementsprechend, das ging, da hatte ich einen guten Draht einfach noch zu den
Du hattest einen Bankern, guten Draht, klar,
aber weil ich drin war. Und die Bonität war auch in Ordnung, aber damals hatte ich jetzt wirklich ein paar, also 5.000 bis 10.000 Euro irgendwo noch auf der Seite. Und das war, also von der Seite her, mit kleinen Tickets hat es funktioniert, ist ein bisschen was übrig geblieben nach der Kreditrate und das war in Ordnung. Aber dann kam quasi nach diesen drei Wohnungen gleich dieses Mehrfamilienhaus, über Kaufpreis war damals 500.000 Euro.
Da reden wir jetzt über das Jahr 2016?
2016 war der große Schaden dann und gekauft worden ist dann 2015 dieses Haus. Das war ein 10-Parteien-Haus.
Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, nur dass jedem, weil das ist so typisch. Ne? Du erzählst gerade von den ersten drei Wohnungen, die erstrecken sich ja auch über einen Zeitraum von 2 Jahren.
Genau.
Und wenn man dann gleich sieht, auf was für einen Hockeystick du einwegst und wie schnell das geht, dass wir jetzt über 1.000 angekaufte Einheiten im Jahr 2024 reden, das ist immer das, was wir den Leuten so gerne mitgeben, so wait for it. Also wenn du wirklich ein bisschen Größeres vorhast, wirklich da Mühe gibst, dir wachsen willst, das passiert nicht in den ersten 2 Jahren.
Ne? Genau. Okay, aber du musst einfach von Anfang an einfach erstmal das Learning haben, dass du halt wirklich weißt, auf was kommt es im Ankauf an, dass du weißt, die erste Vermietung mal selber machen, einfach jeden Punkt erstmal selber auch dann von A bis Z einfach mal durchspielen, dass du einfach auch mal das Gefühl für sowas hast. Weil manche geben dann die erste Wohnung dem Makler und so weiter, aber dann hast du nie dieses Gefühl, okay, gibt's viel Nachfrage, wenig Nachfrage. Also am Anfang wirklich alles komplett selber mal machen und dann im nächsten Step Schritt für Schritt weiter wachsen. Also wie du sagst, die ersten 2-3 Jahre war viel Learning und ja, einfach mal anschauen, wie es funktioniert, mal 3-4 Monate, dass halt auch die Miete regelmäßig kommt und man freut sich am Anfang noch viel, viel mehr. Also das Gefühl, die erste Miete kommt rein und die erste Kreditrate geht weg und dann bleiben 50 Euro übrig, dann ist schon ein tolles Gefühl. Mhm. Also von der, dieses Gefühl hat man am Anfang viel, viel stärker noch wie heute. Also da ist einfach, ja, da freut man sich wie ein kleines Kind eigentlich, muss man sagen. Ja. Und das Gefühl, ja, kann man schon sagen, dass es halt wie eine kleine Sucht dann auch wird, dass man sagt, okay, das macht Spaß. Du hast am Anfang kein negatives Erlebnis schon mal gehabt. Da macht man halt erstmal weiter. Und dann, ja, kam, wie gesagt, dieses erste Haus. Das war dann schon wirklich erstmal sehr, sehr schwierig zum Finanzieren für mich, weil ich halt auch wirklich mit viel Mühe damals den Vorstand.
Mehrfamilienhaus, oder?
Das Mehrfamilienhaus, gell, dieses besagte.
Wie viel Einheit?
Das waren 10 Einheiten, 500.000 Kaufpreis, 50.000 Nebenkosten. Und das konnte ich damals noch mit Mühe und Not, mit viel Zureden über den Vorstand zu 110% noch finanzieren.
Okay, also selber mit privater Bonität quasi einfach.
Genau, also war viel Zureden damals, muss man auch wirklich sagen. Also das, als Externer wäre es schwierig gewesen, wenn du sagst, okay, in der kurzen Zeit. Ja, es war ein Haus, 70er Jahre, also auch da bin ich halt reingegangen, ja, hab's mir mal ein bisschen angeschaut, da habe ich gar nicht erkannt, wie viel Renovierungsstau da eigentlich gewesen ist. Also da wäre ich froh gewesen, wenn jemand mal an der Seite gewesen wäre, sagt, okay, wie würden eigentlich diese Risiken ausschauen eigentlich bei so einem Objekt? Da kam halt das Einzige, wo ich halt dann sage, okay, das war dann dieses Learning wieder draus, wo ich halt diese Erfahrung hatte mit Hochwasser und Versicherung. Da ist halt ein riesiger Bach oder so ein kleiner Bach eigentlich daneben. Und dieses Haus war seit 40 Jahren halt auch nicht versichert. Und ich habe es gekauft, noch gar keine Entwicklung und so weiter gemacht. Aber das Einzige, was ich gemacht habe, dieses Objekt gegen Elementar zu versichern. Also Elementar bedeutet halt, dass ich es gegen Hochwasser, wenn eine Überschwemmung kommt, dass zumindest der Fall abgesichert ist. Da habe ich gesagt, okay, der Bach ist halt richtig klein eigentlich, da kann eigentlich nichts passieren, aber sicher ist halt mal das Ganze dann ab. Und dann kam es, wie gesagt, 2016, dieses Jahrtausendhochwasser. Wir haben knapp eine Woche davor habe ich 6.000 Liter Heizöl nochmal neu getankt und bei dem Hochwasser, Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich sitze in der Bank, ruft mich der Hausmeister an und sagt, ja, der ganze Garten ist unter Wasser. Dann sag ich, kann ja nicht sein, ich bin jetzt 30 Minuten entfernt, bei mir strahlt, ist Sonnenschein draußen. Sagt er, ja, komm vorbei, ruf die Feuerwehr, er kann niemanden erreichen. Ja, sag ich, okay, rufe ich die Feuerwehr, kommen da halt raus bei der Feuerwehr und sagen, ja, sie schicken jemanden. Konnte es überhaupt nicht einschätzen, was überhaupt passiert ist. Und in dem Zug habe ich gesagt, okay, dann muss ich nach Hause. Fahr halt Richtung Heimat über die Autobahn und sehe schon, okay, es wird halt immer dunkler und dunkler und wir wohnen da so, Innbrücke ist das dann da drin und schaue dann schon auf diesen Fluss drauf und sehe, wie der steigt und steigt und das ist halt wirklich unvorstellbar, also ich weiß nicht, ob man die Fotos dann mal noch dazu einblenden kann, unvorstellbar, welche Wassermengen das da waren und es gab halt wirklich zu diesem Zeitpunkt einen Platzregen, den, wo man sich nicht vorstellen kann und dieses Wasser in der Stadt, das muss man sich so vorstellen, es ist so ein kleiner Berg davor und da gab es ein Sägewerk und das Sägewerk, wie bei einer typischen Wasserrutsche, wenn man das halt ewig staut und staut und staut und auf einmal reißt es und auf einmal ist durch diese Stadt halt eine Wassermasse von 2,40 Meter einfach durch die Stadt durchgeflossen, in einem Zug und hat alles niedergemacht, was halt irgendwo vorhanden war und das Ausmaß konnte man sich am Telefon, also ich komme aus einem Hochwassergebiet, da haben wir schon viele, aber sowas konnte man sich gar nicht vorstellen. Wenn man die Bilder sieht, ist einfach ein Fluss durchs ganze Erdgeschoss einfach gelaufen ist und ja, wir konnten dann abends das erste Mal eigentlich zum Objekt hin und wir konnten das Ausmaß eigentlich damals noch gar nicht einschätzen, wie dramatisch das eigentlich ist und du gehst das erste Mal in dieses Haus rein und siehst einfach nur noch Ölschlamm von oben bis unten, ein Baum in deinem Haus drinnen, ja, dann ist natürlich die Sorge, was ist passiert mit den Leuten? Und das war schon so eine Nacht, wo du sagst, okay, da geht's ja schon sehr, sehr emotional nah, weil du, sag ich mal, das eine ist halt das Finanzielle und das andere ist halt, welche Leute, was ist da genau passiert? Und das war schon, wo dann im Nachgang, ich glaube, insgesamt bei diesem Hochwasser 7 Leute gestorben sind. Also ich glaube, 2, 3 Leute direkt hinter unserem Haus und wo du sagst, okay, das sind schon Gefühle, wo du sagst, okay, das ist einfach unvorstellbar gewesen. Und dann halt noch die persönliche Angst, wo du sagst, okay, du fängst halt an, hast 500.000 Schulden. Klar, du denkst, du hast es versichert in der Situation, aber das ist ja halt trotzdem 500.000 erstmal Schulden und was passiert eigentlich dann da? Und ja, das war schon
die brutal. Die Bewohner im Haus waren okay?
Genau, also die von uns, also Erdgeschoss war Gewerbe, war komischerweise, genau die Mittagszeit war kein einziger da. Mhm. Und oben drüber, also bis zum ersten Stock ist nicht gegangen, aber bis zum, also das ganze Erdgeschoss war vollständig überflutet. Und wie gesagt, mit 6.000 Liter Heizöl nochmal das Ganze. Ja, ja, ja. Wurde dann am nächsten Tag, konnte man erstmal das richtige Ausmaß dann sehen, kam dann auch relativ schnell, also wir haben es der Versicherung auch gemeldet, und das war dann Prio 1 für die Versicherung, dieses Haus zu retten, weil die natürlich keine Lust hatten, 10-Familienhaus neu zu bauen, 1000 Quadratmeter mal, und hab mal gesehen, okay, das ist halt Millionenschaden, und da war halt die erste Erleichterung da, wo halt der Gutachter gesagt, okay, das Haus ist versichert, das war schon mal der erste Riesenvorteil, aber du warst ja trotzdem irgendwie finanziell nicht so in der Position, wo du sagst, okay, ja, ist ja egal, ich bin versichert, aber bei so einer Versicherung, wie sowas ja abläuft, bis die erstmal die ersten Zahlungen und so weiter liefern, da vergeht halt viel Zeit und in der Zeit war es halt so, die Mieter haben natürlich relativ schnell dann ihre Zahlung eingestellt, also es war eigentlich nicht bewohnbar mehr, das ganze Haus, Kreditzins.
Haben sie sich was anderes gesucht?
Nö, also die meisten sind dann auch wieder zurückgekommen oder ja. Ein Teil hat auch weiterhin da drin gewohnt, also ohne alle. Alles, aber die haben halt einfach also keine Miete mehr bezahlt, aber du musst ja trotzdem irgendwo deine Zinsen und alles irgendwo bezahlen. Mhm. Und das war schon die Zeit, wo du sagst, okay, das ist halt, ja.
War das liquiditätsmäßig knapp?
Es ging, aber es war halt einfach auch nicht so, dass du jetzt da frei entscheiden hast können. Also das Thema einfach war, weil wir halt bei einer relativ kleinen Versicherung eigentlich waren, im Verhältnis zu den ganz großen Playern eigentlich auf dem Markt. Und für die das natürlich ein so einer der größten Schäden natürlich da war und die natürlich dann auch versucht haben, okay, wir spielen ein bisschen auf Zeit und versuchen da erstmal Gutachten wieder zu machen, wieder Ölprobung und so weiter und so vergeht das halt über Monate, ohne dass da was passiert und du musst halt immer wieder jeden Monat, was weiß ich, 1000 Euro, 1500 Euro schon irgendwo wieder vorstrecken für das Ganze, bis du dann eigentlich wieder was bekommst. Das war auch so ein Big Learning eigentlich. Klar, jeder sagt, bei den Versicherungen muss man was Günstiges und vergleichen. Und das hat sich für mich herausgestellt, das ist der falsche Ansatz. Gerade diese Großschäden, da musst du bei den Großen dabei sein. Also klar, ich habe eine Allianz-Vergangenheit, aber das, was wir in diesem Schadensfall gesehen haben, die haben unkompliziert ausbezahlt. Die Kleinen, da geht sowas, wenn die können nicht einfach Millionen einfach mal rausblasen und sagen, okay, wir zahlen das erstmal. War auch wieder nochmal so ein Big Learning, einfach auch bei diesen Gebäudeversicherungen. Wenn es halt wirklich um die Existenz geht, brauchst du halt einen Partner an der Seite, die da schnell und unkompliziert und dir da helfen.
Genau.
Wie geht's dem Haus heute? Haus ist jetzt fertig saniert, also das hat dann auch 3-4 Jahre gedauert. Wir haben uns dann von der Versicherung entschädigen lassen, nach 1,5 Jahren ungefähr. Also dann eine Entschädigung bekommen von, weiß ich nicht, kann ich nicht so genau sagen, ein paar hunderttausend Euro. Und das war halt erstmal auf dem Konto und dann haben wir halt selber saniert das Haus. Mhm. Also haben dann Außenmauern ausgetauscht. Und haben das eigentlich komplett über 3-4 Jahre dann eigentlich saniert, das Ganze.
Wie war das? Das war ja auch für dich das erste Mal richtige Sanierung dann, oder?
Genau, also da hatte ich ein, zwei Partner mit vor Ort, die, wo sich dann ein bisschen aktiver, ich war ja weiterhin in der Bank tätig. Und die haben sich dann um das Ganze dann aktiver gekümmert. Aber klar, dieses Learning, so ein Haus mal komplett auseinanderzunehmen aus den 70er Jahren, mal jede Decke zu sehen, das ist auf einmal, gibt es eine Ziegeldecke, eingehängte Ziegeldecke, was ich auch nicht kannte. Und wie das mit der Elektrik mal funktioniert, die Fallrohre, also du hast halt von Anfang an halt da brutal viele Learnings halt auf harte Art und Weise einfach da kennenlernen müssen, aber das hat dir halt im Nachhinein so viel geholfen wieder, weil du sagst, okay, so ein 70er-Jahre-Haus hast halt einfach mal von innen gesehen, weißt, wenn es halt wirklich der Worst Case ist, wie es zum Sanieren ist und dann siehst du halt wirklich von Anfang an, wenn du halt ein Haus von außen siehst, 70er Jahre, deswegen tue ich mir halt bei vielen Schnellentscheidungen leichter, weil ich sage, okay, ich habe halt den Worst Case halt schon mal gesehen, wenn halt da 5000 Liter Ölschlamm drin ist, wo du halt dich halt nicht mehr bewegen kannst, ja, dann ist alles andere an Schäden oder wenn ich halt irgendwas Negatives sehe, ob Wasser oder sonst wo, einfach nicht mehr so in dieser Größenordnung.
Du entscheidest tatsächlich heute ja unglaublich schnell und viel aus dem Bauch heraus, ne? Das werden wir die Zeit noch kennenlernen von dir. Das ist absolut erkennbar. Also wir arbeiten ja auch mit anderen Co-Investoren zusammen. Wir arbeiten mit vielen Leuten zusammen, die Immobilien kaufen und kriegen das mit und so. Bei dir ist es immer alles sehr, sehr einfach. Es ist maximal eine Bierdeckelrechnung, wenn überhaupt. Du kannst uns ein Millionenhaus in 2 Minuten Sprachnachricht vorstellen und wir sagen dann im Prinzip ja zusammen. Das ist schon krass. Ne? Okay, und es ging dann weiter, 2017. Wie lange warst du in der Bank, wollte ich gerade noch fragen?
Ich habe aufgehört vor circa... Ja, es war halt relativ nah dran, dann 2019, 2018.
Okay. Und 2017 aber erste GmbH mit der Idee, eine Immobilie zu kaufen und zu verkaufen.
Genau, das war während dieser Zeit von diesem Mehrfamilienhaus, habe ich mir auch eine kleine Doppelhaushälfte mal gekauft, weil ich einfach mal sehen wollte, wie läuft sowas mit der Sanierung. Da gab es diese YouTube-Videos auch mit Vorher, Nachher. Und das hat dann funktioniert, da habe ich dann 30.000, 40.000 Euro Gewinn gemacht. Das war das erste, wo ich einmal privat gemacht habe. Und da habe ich 2017 meine GmbH gegründet, einfach mit dem Ziel, mal Immobilien zu handeln, aufzuteilen, einzeln abzuverkaufen. Und da kam dieses erste Mehrfamilienhaus. Mhm. Genau, es waren 8 Einheiten, auch Speckgürtel Mühldorf, günstiger Einkaufspreis und das konnte ich halt relativ schnell übers Netzwerk wieder für knapp 100.000 Gewinn wieder verkaufen.
Okay, also quasi gleich einen Erfolg gehabt, aber Finanzierung war kein Problem?
Nee, das war damals, nachdem ich diese Entschädigung hatte noch von der Versicherung, war ich liquiditätsmäßig zumindest mal
Entschädigung so weit, von der Versicherung kommt, Roti denkt, alles klar,
kann ich erstmal herzeigen.
Schön investieren, ja.
Genau.
Okay. Und okay. Aber es war eine frisch gegründete GmbH.
Genau.
Hat aber funktioniert.
Ja.
Okay. Also erstes Haus erfolgreich in der GmbH.
Genau.
Und dann?
Erste Haus. Dann gab es noch 2, 3 kleinere Wohnungen, die auch noch relativ gut waren. Und dann wird man natürlich wieder getrieben vom Ehrgeiz und sagt, okay, man ist der Größte in der Situation. Man kann alles und denkt, jetzt müssen die Objekte halt komplizierter werden. Und da gab es dann 2 Objekte, wo ich dann gleichzeitig gekauft habe. Also es war ein Einfamilienhaus. Oder Mehrgenerationenhaus, sagt man so, in der Top-Lage, auch in der Großstadt in der Nähe von München von uns, war halt die beste Lage von uns, wo ich dachte, okay, das kann ich relativ einfach einmal Pinselsanierung und auch wieder verkaufen. Oder Mit Bebauungs- oder mit einem Plan wieder verkaufen. Aber da war halt wirklich, dieses Objekt war so schwierig, weil ich, das habe ich völlig unterschätzt. Da habe ich halt wirklich zu schlecht es war bekannt, aber ich konnte das nicht einschätzen, einfach in dem Verkauf. Gab es ein Geh- und Fahrtrecht für den Nachbarn durch das Grundstück durch, nach unten. Ja, war im Verkauf ein absolutes Hindernis. Dann war es ein Hanggrundstück, was für viele ein absolutes Hindernis war. War zwar ein Top-Ausblick, aber halt extrem steil. Und dann war halt noch ein Bestand drauf, mit dem du einfach, der war halt so schlecht eigentlich, dass du einfach mit dem nicht großartig arbeiten konntest. Und dann war es halt auch noch in einer super Gegend, wo sehr viele vermögende Leute drin sind. Es wäre halt geeignet gewesen für WG-Lösungen und so weiter, aber das kannst du halt in so einer, wie wenn du in Grünwald auf einmal wahrscheinlich dann eine 20er WG machst neben deinem Nachbarn, der freut sich halt dann gleich. Also da wurde ich dann gleich mal zu den Nachbarn zitiert und gesagt, in welcher Gegend wir hier wohnen, war diese Idee auch wieder weg. Und so musst du halt so ein Haus auf einmal mittragen, wo du sagst, okay, das kostet dich halt jeden Monat deine 2.000, 3.000 Euro eigentlich. Und ja, das war halt aber auch wieder so ein Big Learning dann irgendwann. Habe ich eine Reportage mal angeschaut über so einen Schnäppchenkönig, der sich um solche Ware kümmert. Der sagt halt, wenn es halt so Scheiße gibt, die wo halt einfach nicht verkaufbar ist oder wo es einfach schwierig ist, du musst die Sache halt dann rausbringen. Egal, ob es halt mit 50.000 oder 100.000 Verlust, irgendwann musst du dich einfach trennen von dem Ganzen. Habe mich dann mit knapp 100.000 Verlust sowas irgendwann mal von dem getrennt, aber im Nachhinein muss ich sagen, lieber habe ich diese 100.000 Verlust gemacht, danach gab es diesen Zinsanstieg, das heute hätte ich noch deutlich mehr und müsste immer noch dieses Last. Und das ist auch so ein Big Learning eigentlich bei dem Ganzen. Du musst dich halt auch trennen können, wenn es halt schlecht läuft und nicht denken, das sitze ich dann aus, sondern ich muss halt das auch realisieren dann. Lieber ist der Fokus dann wieder auf neuen Sachen, wo man sagt, okay, du musst dich wieder fokussieren auf das, was du kannst, was leicht ist, wo nicht Zeitfresser sind und nicht das Ganze weiter mitführen, weil du denkst, du kannst irgendwo nochmal auf Null rauskommen, weil das war am Anfang so das Gefühl, man darf nicht mit Verlust verkaufen, aber das war auch eine Fehleinschätzung von mir am Anfang. Also das hat mich halt so viel weitergebracht. Genauso, ich habe eine Pension noch gekauft mit Nießbrauchrecht. Ich auch dachte, ja, das kann ich aufteilen, ja, konnte es gar nichts aufteilen, weil das vom Bebauungsplan her nicht notwendig. Es war halt wirklich leichtsinnig, was ich da, aber ich hatte halt zum Glück halt dieses Polster, beziehungsweise ich hatte halt andere Deals, wo halt schon mal funktioniert hat, dann konnte ich das halt wegstecken. Hätte ich von Anfang an das ein bisschen vernünftiger dann wieder aufgezogen, hätte es geprüft und hätte jetzt nicht gedacht, ich müsste jetzt da noch besondere Objekte und noch toller und noch besser machen und wäre einfach bei dem normalen, klassischen Geschäft geblieben, hätte ich diese Erfahrung gar nicht sammeln müssen. Aber umgekehrt muss ich sagen, war auch wieder gut, weil aus jedem von diesen negativen Sachen hast du dann auch wieder gelernt. Aber das ist auch für die Leute spannend. Also wenn es halt ein System funktioniert, man muss nicht noch komplizierter dann immer wieder denken, sondern wenn halt einem die Eigentumswohnung gefällt, bleib halt einfach bei den Eigentumswohnungen, wenn du halt einen guten Zugang hast, mach halt das erstmal einfach weiter. Man muss nicht komplizierter dann irgendwo wieder denken.
Du hast also mit dem ersten Haus und dann noch zwei Wohnungen hast du irgendwie vielleicht 200, 300.000 verdient und hast aber dann auch schon wieder 100, 200 in den Sand gesetzt, ja, quasi so. Ja. Ne? Okay, hast du zu der Zeit gedacht, möglicherweise funktioniert das ganze Spiel nicht? Oder wusstest du eben, was du für Fehler gemacht hast?
Nee, also das wusste ich schon, dass es funktioniert. Und ich habe ja privat auch noch weiter eingekauft. Also da kam die erste Wohnung in München, kam nochmal so ein kleines Mehrfamilien. Also das war schon, wo ich halt cashflow-mäßig positiv im Privaten war. Und die GmbH habe ich bis heute eigentlich kein Geld rausgezogen. Das war halt einfach zum Testen mal, was funktioniert nicht in dem Ganzen. Und ja, war ein Reifeprozess einfach von dem Ganzen in dieser GmbH drinnen.
Du hast doch privat über die Jahre dann auch über 100 Wohnungen gekauft, oder?
Ja, also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich glaube, dass ich privat irgendwo um die 100, glaube ich, so.
Die hast, also sag mal kurz, die Lagen, das ist alles Bayern?
Alles Bayern, also in München und Speckgürtel, alles so eine Stunde Autofahrt.
Egal in welche Richtung, also nicht nur A94.
Genau, also von Garmisch bis München, Penzberg, Weilheim und dann die A94 Mühldorf nach oben bis Passau. Genau,
das okay, sind so mal diese kurze Richtung. Kurze Randnotiz in Sachen aktueller Markt. Dein Gefühl, weil das ist da ja super spannend. Stadt München versus S-Bahn-Netz versus weiterer Speckgürtel. Wie verhalten die sich gerade?
Ja, also wir sehen gerade halt schon von den Eigentumswohnungen, dass dieser günstige Markt oder der günstige Einstiegszeitpunkt schon fast vorbei ist wieder, also dass wir eigentlich schon die Korrektur nach oben haben, gerade Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, das in Budget München. Bis 400.000, 500.000 Euro in München, da hat es sofort diesen riesigen Sprung wieder gegeben, wo dieser Zins nochmal so ein Prozent ungefähr mal runtergegangen ist, also von 4,5 auf 3,5, ja, genau. Ja, ja. Da merken wir schon deutlich mehr Bewegung. Im Speckgürtel ist es noch nicht ganz so, aber auch da gab es dramatische Einschätzungen, eigentlich vom Quadratmeterpreis, wo man sagt, okay, wenn du halt Bestandswohnungen in mittleren Lagen irgendwo davor 3.500 Euro gekostet, dann konntest du jetzt halt in den richtig günstigen Zeiten wieder für 1.500 Euro einkaufen, hat sich aber jetzt auch schon wieder auf ja, so 2.000 Euro im Schnitt wieder eingependelt. Aber da merkt man schon, also die A-Lage deutlich schneller wieder die Erholung, weil halt auch die Mietpreise so viel höher gestiegen sind in dieser A-Lage nochmal, dass dann die Leute schon wieder sagen, okay, jetzt muss ich doch wieder schauen, dass ich es kaufe. Und da macht halt dieses 1% einfach so viel dann nochmal aus, dass auf einmal wieder eine brutale Nachfrage da ist. Also das merken wir komplett. Also Eigentumswohnungen hat den Tiefpunkt schon.
Gilt jetzt für München und auch für Speckgürtel?
Also es gilt eigentlich überall, München und Speckgürtel, dass der tiefste Punkt von den reinen, also nur Eigentumswohnungen eigentlich schon wieder vorbei ist.
Okay, okay. Nochmal zurück zu den privat gekauften über 100 Wohnungen. Wie war das finanzierbar?
Ja, also der große Hebel war eigentlich das mit der Versicherung zu dieser Zeit. Und dann konnte ich eigentlich vernünftig finanzieren, indem ich die erste Wohnung kam dann in München, wo ich dann mal gekauft habe. Und dann war es eigentlich schon so, dass diese Wertsteigerung nach 5 Jahren, 6 Jahren, nachdem ich halt sehr, sehr günstig diese Häuser damals gekauft habe, konnte ich die ersten Nachfinanzierungen auch schon wieder machen. Das heißt, ich hatte ein kleines Mehrfamilienhaus in Mühldorf, das ich mir für 200.000 gekauft habe, konnte ich halt nochmal 200.000 Euro hinten draufsetzen, weil sich der Wert einfach so stark verändert hat, einfach nochmal in der Situation. Und durch immer wieder durch Finanzierungen, nur so konnte ich dann eigentlich dann wachsen durch das Ganze. Rein durch EK aus einem Gehalt konntest du jetzt dann nicht diese
Skalierung machen. Du hattest auch Co-Investoren, ne?
Hast du auch genau, also Co-Investoren hat dann angefangen mit dem Handel, wo man gesagt hat, okay, das Prinzip, wie ich jetzt alleine gemacht habe, funktioniert, aber ich traue mich einfach diesen Schritt nicht komplett alleine raus aus der Bank, mir mein Gehalt zu bezahlen, und da habe ich einen Co-Investor kennengelernt, der Bonität nochmal zur Verfügung gestellt hat. Und einfach gesagt hat, ich kann hier raus aus der Bank, wir machen das beide gemeinsam, es gibt ein Gehalt und ich kann Vollzeit einfach mich um Immobilien kümmern. Und das war einfach Next Level dann einfach, wo ich sage, okay, ich kann Vollzeit mich um Makler und Banken und so weiter kümmern. Und das war, ja, dieser richtige Schritt, dass ich mit jemandem das zusammen dann gemacht habe.
Und der... Also 100 Wohnungen privat haben wir jetzt wahrscheinlich, was ja schon auch wirklich war. Doch noch eine Frage dazu, Verwaltung des Ganzen. Und ich meine, bei 100 Wohnungen, da fällt ja da irgendwann mal auch mal was an.
Ja, wir sind ein kleines Familienunternehmen. Also Frau arbeitet Vollzeit, der Schwager und noch eine 450-Euro-Kraft.
Als Verwalter?
Genau, Asset wir haben Manager. Ein Büro.
Ja, genau. Ja, da war ich auch mal, ja.
Genau, das haben wir auch komplett saniert einmal. Das war auch das Learning. Nach dem Hochwasser habe ich mir noch mal ein Haus in der Straße dann gekauft. War so ein 1890er-Haus. Deswegen tue ich mir halt relativ einfach dann, wenn ich sage, okay, 70er-Jahre-Haus, 1890. Das haben wir auch von grundlegend dann einmal durchsaniert. Da weißt du auch, welche Holzdecken und so weiter da mal kommen. Und da sitzen wir dann und verwalten die eigenen Bestände.
Handwerkerkontakte über die Jahre einfach aufgebaut?
Ja, meistens halt kleinere Handwerker-Teams, keinen eigenen Handwerker, sondern über kleinere Handwerkerteams. Denn also wir gehen auch nicht mehr rein in das ganze Thema von Kernsanierung oder sonst was, sondern wir versuchen wirklich mit dem Bestand einfach zu arbeiten.
Ja, ja, ja. Okay. Okay. Und dann, jetzt sagen wir mal so bis jetzt oder jetzt so, ich glaube 2021 haben wir dann angefangen, noch einen Bestand aufzubauen, das ist jetzt immer gleich separat, aber das Handelsgeschäft in den Jahren bis 2021, 2022 sind dann die Zinsen gestiegen, das Handelsgeschäft bis dahin, das hat dann einfach für dich richtig gut funktioniert.
Das Handelsgeschäft hat gut funktioniert, also wir haben dann viel weiterhin bei diesen wir sind bei den Wohnungen eigentlich geblieben, wir haben nicht mehr gedacht, wir machen jetzt was Komplizierteres in dieser Richtung, sondern wir machen viel in dem Bereich Einzimmer, Zweizimmer, Dreizimmer Wohnungen und haben das dann halt dem Vertrieb nicht nur klassisch über Makler, sondern halt auch über Vertriebsgesellschaften einfach gemacht, dass wir halt einfach ein bisschen breiter aufgestellt sind, dass wenn jetzt solche Krisenzeiten kommen, wie wir es halt letztes Jahr hatten, wo halt einfach der reine Immobilienmarkt über ImmoScout und so weiter mal eingebrochen ist, dass wir halt einfach dann noch eine zusätzliche Verkaufsmöglichkeit einfach haben. Ja. Und das hat sich einfach bewahrheitet. Deswegen sind wir eigentlich dadurch diese Krise eigentlich relativ gut durchgekommen. Also wir hatten aber auch, muss ich dazu sagen, wir haben ein Mehrfamilienhaus gekauft, wo bevor dieser Zinsanstieg kam. Und da haben wir es halt wirklich am eigenen Leib halt erlebt, was halt so ein 10-Millionen-Haus dann von 1% Zins, glaube bis jetzt hat, wo wir auf 5% dann mal hochgegangen sind. Und das macht natürlich dann schon, wenn du halt dann, je mehr du hast und je weniger Einkommensquellen du dann irgendwann mal hast, das kann dich natürlich dann schon nervös machen. Also das war dann auch so ein Learning. Das war einmal Corona und jetzt dieser Zinsanstieg. Du musstest die zwei Situationen auch wieder richtig einschätzen. Es gab dann wieder schon schlaflose Nächte. Man sagt, okay, wie weit kann so ein Zins eigentlich dann nochmal steigen? Also, und da waren wir schon froh, dass wir jetzt dann nicht in dem großen Stil eigentlich eingekauft haben, sondern es war dann ein Haus, wo wir halt einfach über alle anderen Objekte einfach gut abfedern konnten noch.
Wie die vielen gehaltenen Immobilien, also jetzt reden wir natürlich dann, jetzt müssen wir gleich noch Flatbuy erzählen, aber jetzt sind das aktuell 600 Einheiten, von denen viele gehandelt werden sollen, aber auch vor ein paar Jahren hattest du ja immer schon viele Einheiten, die du schon verkaufen wolltest. Hattest du immer einen klaren Verkaufsplan, so schnell wie möglich verkaufen? Oder
nee, also wir kaufen in der Regel immer ein, weil wir sagen, okay, uns gefällt das Objekt, behalten das und dann schauen wir, welche Aufwertungsmöglichkeiten gibt es nochmal, können wir verschiedene Konzepte da drauflegen und dann behalten wir es erstmal und dann überlegen wir, verkaufen wir oder behalten wir es einfach im Bestand. Also wir sind keine, die wo jetzt halt kaufen und es eigentlich sofort wieder verkaufen, sondern in der Regel behalten wir die Objekte erstmal, entwickeln die und dann überlegen wir, machen wir eine Aufteilung, Einzelabverkauf, machen wir nochmal Potenziale heben, machen wir vielleicht das ein oder andere mit der Finanzierung nochmal, dass wir umstrukturieren von dem Ganzen, weil da auch die ein oder andere Möglichkeit sind von dem Haus, das wo nicht aufgeteilt ist, switchen in ein aufgeteiltes Haus, können da nochmal Eigenkapital wieder ein bisschen generieren. Also das ist halt die verschiedenen Wege, was wir machen.
Wie lief quasi deine persönliche Entwicklung, wenn man sich jetzt diese Jahre einmal genau überlegt, was da eigentlich passiert ist, dann kaufst du erst 100 Wohnungen privat, dann machst du eine GmbH, wo du plötzlich Multimillionen-Deals machst, über Finanzierung haben wir gerade schon irgendwie gesprochen, dann kommst du plötzlich an ein Haus ran, was 10 Millionen kostet. Was waren für dich die entscheidenden Schritte in deiner Entwicklung?
Es lief ja alles parallel, also es war ja nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt 100 Einheiten gekauft, sondern es lief ja alles im kompletten Zeitraffer. Und dadurch, so hat sich halt immer weiterentwickelt, wo ich sage, okay, ich musste mich halt in den Situationen, in denen, wo ich das Geschäft ja jetzt mache, in diesen 11 Jahren, halt so oft halt schon verändern wieder. Dann kam Corona. Auf einmal war halt das Thema halt extrem, aber da war ich halt außen vor, weil halt viel mit Gewerbe war. Dann musste ich mich umstellen, jetzt mit diesem schnellen Zinsanstieg. Und du musst dich halt immer wieder halt sofort wieder anpassen, einfach an die ganze Situation. Und das war.
Aber worauf ich noch im Speziellen ein bisschen hinaus wollte, du kaufst jetzt eine erste Wohnung für 40.000 Euro, das ist vorstellbar, dass du ein paar mehr davon kaufst, dann kaufst du dieses Mehrfamilienhaus, da ist ja der Verkäufer von so einem Mehrfamilienhaus auch schon ein bisschen jemand anderer wahrscheinlich, als jetzt ein privater Wohnungsverkäufer, jetzt kaufst du irgendwann ein Haus für 10 Millionen, da redest du ja mit ganz anderen Leuten, du musst ja erstmal eigentlich rankommen an diese Art von Projekten und Deals. Und wie hat sich das Netzwerk, ich glaube,
darauf geht's hinaus. Also das hat sich genauso entwickelt wie von Anfang an. Also ich bin immer offen, halt immer auf die Makler zugegangen, habe mich da vorgestellt, habe den ersten Deal mit ihnen gemacht und so hat sich das weiterentwickelt durch meine Art, weil ich halt ein bisschen unkomplizierter halt einfach einkaufe. Also ich habe jetzt da keine 20 Seiten Liste dabei bei jedem Objekt, sondern ich bin halt nett und freundlich und wenn ich jetzt sage, ich kaufe das Objekt, dann wird das halt auch gekauft. Und so hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt von der ersten Wohnung. Und man weiß ja nie, welcher Makler welche Objekte dann einfach bekommt. Also so hat das halt angefangen da in Mühldorf, wo ich sage, okay, der hat die eine Wohnung, auf einmal hat er ein Mehrfamilienhaus. Und so hat sich das Spiel eigentlich immer weiterentwickelt. Auf einmal war man in München, auf einmal hat man den ersten Makler kennengelernt. Also das Wichtigste war immer, dieses Netzwerk an Maklern nett und freundlich und verbindlich aufzutreten mit dem Ganzen. Und irgendwo dass man irgendwo immer wahrgenommen wird, als nicht kompliziert. Mhm. Das ist eigentlich immer so, wenn du halt bei einem Menschen als kompliziert irgendwo abgestempelt wirst, ja, ob du dann halt so viel Folgegeschäfte nochmal machst, eher schwierig.
Ja, also das würde ich dir 10 von 10 Punkte geben, unkompliziert. Das ist wirklich so in der Zusammenarbeit, die wir schon haben. Das heißt, viel Makler sind
Schwerpunkt. Also gerade wenn es halt Thema Skalierung und so geht, brauchst du halt immer dein Netzwerk an Maklern und auch die richtigen Makler, mit denen du halt da zusammenarbeitest, die halt wissen, okay, wenn sie dich anrufen und sie sagen dir die Eckdaten, freuen sich halt manche Makler auch, wenn ich sage, ja, kaufe ich zu dem Preis. Und da brauche ich nicht mehr 50 Seiten dann wieder sehen, sondern mir reicht eigentlich die Lage, Zustand, so die Einschätzung. Das ist halt auch ein Vertrauensverhältnis, was wir halt mit dem oder ich mit dem Makler dann aufbaue. Der erzählt mir dann schon, wenn halt dann gefühlt eine Leiche im Keller ist oder irgendwas. Aber ich habe halt keine Angst vor irgendwelchen Problemen, sondern ich weiß und beruhe mich da auf meine Stärken. Wenn ich halt Probleme habe, dann löse ich die. Und ja, da vertraue ich einfach drauf, dass ich das dann anpacke.
Und was ich auch sehr eindrucksvoll finde, ist eigentlich dein Netzwerk auf der anderen Seite, nämlich zu Banken. Wie bist du da vorgegangen? Also wir haben selber Wohnungen gekauft zusammen, ich weiß, und dann hast du uns zu mehreren Bankvorständen gebracht, wo wir vorstellig werden durften, dass wir gemeinsame Sache machen. Das war ein unglaublich lockeres Miteinander, auch da sehr unkompliziert, obwohl man bei einer Bank war. Mhm. Du machst immer ständig Finanzierungen, die wirklich wenig Eigenkapital brauchen, wo ich überrascht bin, wie das immer möglich ist. Mhm. Wie hast du dir dein Bankennetzwerk aufgebaut?
Ähnlich wie mit Maklern, muss man sagen. Also am Anfang war halt alles über die eine Hausbank, wo das halt funktioniert hat. Und dann hat man sich das auch weiter aufgebaut. Also wir arbeiten halt schwerpunktmäßig mit Sparkassen und Raiffeisenbanken und auch über Empfehlungen und auch das gleiche Thema verbindlich auftreten. Ein bisschen kenne ich halt natürlich die Sprache der Banker in diesen 2,5 Jahren, wo ich in der Raiffeisenbank gearbeitet habe, kann mich halt hineinversetzen, was bedeutet Blankoanteil, wie wird bewertet und so weiter. Also ich kann halt jetzt nicht auf Augenhöhe mit den Leuten reden, aber so ein bisschen Geschichten zu dem ganzen Thema kann ich schon nachvollziehen. Also und das macht halt viel aus, wenn die halt vom Gegenüber auch wissen, okay, der hat schon ein bisschen Einblick eigentlich in die ganze Materie von dem her. Und das macht halt schon einen Großteil einfach aus, dass man halt versteht, was die Gegenseite eigentlich will. Und das versucht man bestmöglich irgendwie zu liefern.
Ja, ja. Okay, und dann haben wir jetzt, ich glaube 2021, wir haben jetzt bewusst hier, wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht hier Zahlen, Daten, Fakten rauf und runter nudeln. Stefan und ich machen auch immer ein Portfolio-Update, da kann man das dann auch genauer hören, was da jetzt an Zahlen dahinter steckt. Aber deswegen, ich weiß nicht mal die Jahreszahl genau, aber ich glaube 2021, wir haben telefoniert, das war schon immer irgendwie so ein bisschen, vielleicht könnten wir mal was zusammen machen. Damals hatte ich noch im Kopf, dass du diese über 100 Wohnungen privat in Bayern gekauft hast und ich habe dich, glaube ich, 3-4 Mal in den Jahren davor gefragt, wie kann denn das sein? In Bayern ist doch irgendwie so teuer und irgendwie kommen da Renditen raus und so. Und ja, deine Antwort war gut im Ankauf. Ich habe dich auch gefragt, wie du dich mit, sag mal, was ist denn mit den ganzen WEGs? Du hockst doch da in zig Versammlungen und so weiter. Hast mir gesagt, nee, das bewertest du eigentlich gar nicht groß, weil über 100 Wohnungen verteilt sich da das Risiko. Irgendwo wird da mal eine Sonderumlage kommen, aber ansonsten, ne, lässt es halt gut sein so. Und dann haben wir telefoniert und du hast zu mir gesagt, du hattest gehört bei uns im Podcast, wir haben jetzt ein größeres Projekt angefangen, haben viele Buy-and-Hold-Deals gemacht, entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser gekauft mit Co-Investoren, nicht in Bayern, sondern in NRW und Brandenburg. Ich würde mal ganz grob die Überschrift C-Lage drüber schreiben und dadurch aber eben mit der Idee 8-9% Mietrendite nach einer Entwicklung dann auch möglichst schnell hinzubekommen. Und dann hast du zu mir gesagt, komm, wir kaufen zusammen in Bayern Wohnungen, da werdet ihr viel glücklicher damit.
Genau, kann ich mich noch erinnern. Es war eine Sprachnachricht in der Nacht, glaube ich, wo ich mir den Podcast angehört habe. Marco die Sprachnachricht geschickt, dass ich diese Wette halt eingehe nach 30 Jahren, dass das erstens weniger Arbeit verursachen wird, diese Lagen, und dass ich halt überzeugt bin, dass diese Wertentwicklung auf 25 Jahre nochmal deutlich anders sein wird.
Jetzt also wir müssen nur mal reinhören. Ich meine, du hast auch gesagt, in 10 Jahren sind wir schon glücklicher.
Ich glaube, ja, vielleicht waren es 10 Jahre oder 25. Also ich gehe auf Long Game bei der ganzen Geschichte. Und klar, also der Bestand an sich super, wie wir es gemacht haben, glaube ich, bin ich heute noch überzeugt. Wir hatten halt einen Fehler drinnen, weil wir gedacht haben, okay, wir machen das Portfolio variabel, machen dann ein Paket, holen das EK wieder raus und dann ist es langfristig finanziert. Da war halt leider der variable Zins ein Tick zu schnell unterwegs.
Kann man mal kurz erklären, 25 Wohnungen, die sind wo?
Bunt gemischt von München bis A94 Mühldorf, Penzberg, glaube ich. Genau, also alles so in der direkten Umgebung.
Was haben wir wahrscheinlich? Niedrigster Quadratmeter Kaufpreis und höchster, dass man so eine Range hat?
Also wir haben da in einer Stadt, waren wir irgendwo so um die 1400 Euro und das teuerste war ich, wo wir in München damals gekauft haben, diese Einzimmerwohnungen in der Richtung, wo wir sagen, da waren wir vielleicht mal bei 7.000, 8.000 Euro.
Ich weiß noch, bei Einzimmerwohnungen, das habe ich auch von dir gelernt, Einzimmerwohnungen in München, hast du mir gesagt, die gibt es für unter 200.000 eigentlich nicht.
Selten.
Gab sie mal kurz und immer wenn es unter 200.000 war für ein Zimmer, muss man kaufen, da hat man gar nicht mehr groß nachgefragt. Ne?
Genau, so. Also das war jetzt auch im letzten Jahr, wo man sagt, möglich? Okay, da war es jetzt mal kurzfristig mal der bei 100 170 gab es mal eine gewisse Zeit, aber das war dann auch für ein paar Monate dieser Markt, wo sich, und jetzt hat sich es eigentlich schon wieder, also für leerstehende Einzimmerwohnungen, die wo jetzt länger auf ImmoScout, gibt es echt kaum mehr. Also hat sich es einfach dementsprechend schon wieder so entwickelt. Genau. Und das war einfach das Thema variabel finanziert. Das hat uns natürlich dann auch nach oben gepusht, einfach von der Kreditrate, wo uns dann, das konnten wir auffangen über unsere Bonität von uns allen.
Da haben wir negativen Cashflow, muss man sagen.
Absolut, da haben wir negativen Cashflow. Wir haben halt die Objekte auch nicht verkauft, sondern wir haben halt gesehen, okay, der Preis ist halt jetzt auch gut runtergegangen. Jetzt hat es sich schon wieder ein bisschen stabilisiert, ist schon wieder in die Richtung gegangen. Aber man merkt halt auch wieder, die Preise, wie jetzt so bei diesen Wohnungen in München, klar, die hätten jetzt eine Delle gehabt, haben sich aber jetzt schon wieder eigentlich relativ normal entwickelt. Jetzt haben wir aber zum Glück viele noch Wohnungen, wo halt enormes Potenzial da ist. Also wir haben viele Wohnungen ja auch in München, die für 400 Euro, ich glaube die billigste, glaube ich 380 Euro noch so langfristig halt vermietet sind. Da haben wir halt einen brutalen Hebel, wenn halt da mal einer auszieht, da könnten wir selbst in den Zeiten, wo halt jetzt die Zinsen so hoch waren, könnten wir halt mit einem Auszug dann schon in den positiven Bereich kommen. Und das ist halt einfach nur eine Frage der Zeit, wie lang dauert solche Geschichten dann einfach wieder. Und wir haben es jetzt auch wieder gesehen, jetzt wo der Zins wieder schon ein bisschen runtergegangen ist. Ja, wir haben dann auch, glaube ich, relativ am Anfang uns unterhalten, haben wir einen Teil von dem Portfolio, haben wir ja festgeschrieben, wieder mal nochmal für 5 Jahre, wo wir nochmal so ein bisschen diesen Zins nochmal ausgenutzt haben. Ja, und jetzt geht es einfach darum, dass man das Ganze einfach durchzieht weiterhin. Und wir haben ja diese Besondervariante eigentlich gemacht, dass wir das über ein Tilgungsaussetzungsmodell, wo wir in so einen weltweiten Aktienfeuer da eigentlich mit rein, da profitieren wir im Gegensatz dazu wieder, weil halt einfach diese Aktienmärkte ja brutal nach oben gegangen sind über unseren Effekt. Da sind wir halt deutlich im Plus im Vergleich zu einer normalen Tilgung gewesen. Das holt dann schon wieder viel rein, aber gleichzeitig, wir tilgen halt nichts. Also darum haben wir einmal das Depot auf der einen Seite, die Immobilien auf der anderen Seite.
Also will ich nur auch nochmal von meiner Seite quasi kommentieren. Das ist ja das ist auch wirklich für total spannend, dass der Stefan und ich da ja quasi das Gemisch dann bei uns im Portfolio haben. Wenn wir unsere Seite betrachten, dann haben wir ja, ich weiß es gar nicht, sagen wir mal, 3/4 des Portfolios anders, nämlich mit Immobilien, die im Hier und Jetzt schon relativ gute Mietrenditen erwirtschaften können. Das können die Immobilien nicht so sehr. Ich weiß nicht, was wir da für Mietrenditen haben. Ich schätze mal 5% oder
ja, also im Schnitt
sowas, ne? Und haben dann gleichzeitig gesagt, ja komm, wir wissen, das haut uns jetzt finanziell nicht um, wenn da was passieren würde. Wir finanzieren mal variabel mit der schönen Idee, wie du es gerade gesagt hast, nur dass es jedem nochmal klar ist. Dann kann man eben, wenn die Wertentwicklung dann auch so passiert, wie du sie ja auch mir versprochen hast, dass man dann quasi wieder rausfinanzieren kann und es dann auf einem Paket festschreiben kann. Das ist halt auch genial. Du kannst dann auch solche Pakete schnüren mit Bankkontakten und so. Das ist natürlich super. Und das war so die Idee. Und gleichzeitig ist ja quasi das nächste Risiko, wenn man so will, was wir uns da schon auch reinlegen, dass wir nicht tilgen, sondern damit eigentlich noch Aktien kaufen. Ne? Also flapsig würde man sagen, jetzt verzockt er auch noch die Tilgung am Aktienmarkt. Ne? Aber ist natürlich andersrum. Genau so, dass ich auch felsenfest tatsächlich davon überzeugt bin, dass wir uns da in, sagen wir jetzt mal 10 Jahren oder so, unglaublich drüber freuen werden. Weil was wir hier tun, wir sind in bessere Lagen eingestiegen. Haben jetzt natürlich mit dem Zinsanstieg einfach Pech gehabt. Und deswegen muss man auch für jeden, überleg mal, dass wir jetzt das ganze Portfolio eines Menschen, der sich das aufgebaut hat. Und das ist dann alles variabel. Und das ist dann wirklich ein großes Problem. Deswegen ist es ja so gut, wenn man eben dabei vorsichtig ist. Aber der mittel- bis langfristige Effekt, dann auch noch parallel das Geld am Aktienmarkt arbeiten zu haben, wird mit Sicherheit ein sehr, sehr guter sein. Und das heißt, in, sagen wir mal, von jetzt an 10 Jahren bin ich mal sehr gespannt, was rauskommt. Aber ich glaube auch, dass wir große Freude mit den Immobilien haben. Aber du musst durchhalten können.
Du musst durchhalten. Und was halt ein riesiger Vorteil ist, halt einfach nochmal eine gewisse Form der Flexibilität, auch egal vom zeitlichen her, nach 10 Jahren. Du hast einfach ein Aktiendepot. Erstens kannst du es immer herzeigen. Also wo du sagst, okay, du hast eine gewisse Bonität einfach, dass du sagst, okay, so und so viel ist in deinem Aktiendepot drinnen. Und wenn du eine Umschuldung machst, auch nach 10 Jahren, geht es ja in der Regel darum, den Kredit abzulösen. Und der Kredit ist ja immer noch die gleiche Summe.
Ja.
Das heißt, ein Aktiendepot, wenn du halt mit den Banken verhandelst, der Kredit wird abgelöst zur zweiten Bank und du hast halt ein freies Aktiendepot einfach mal wieder. Ja. Ist halt einfach zusätzliche Möglichkeit, weil dann nochmal drauf zu finanzieren und Free Cash zu bekommen oder wieder, das ist halt alles immer sehr, sehr schwierig einfach in diesen. Aber eine Umschuldung zum bestehenden Darlehen, sowas funktioniert in der Regel, wenn die Bonität passt und die Objekte gut eingekauft sind, relativ gut, dass man auch mal zwischen der Bank wechselt. Man sollte es jetzt nicht jedes Jahr machen, aber wenn du mal nach 10 Jahren sagst, okay, ich wechsle jetzt mal die Bank, weil der Zins halt für die Wohnungen halt besser ist, gebe ich es zu einer anderen Bank und ich habe halt ein lastenfreies Depot. Kann ich halt immer wieder herzeigen, kann das als Sicherheit für andere Objekte mal wieder nutzen, bin halt flexibel einfach in dem Ganzen.
Ja.
Ich darf ja nur nicht in die Situation kommen, wie du sagst, jetzt muss ich halt verkaufen, Aktienmarkt ist unten und dann muss ich verkaufen. Also ja. Und das ist halt einfach.
Und das kommt ja schon alles zusammen, wenn Zinsen steigen. Ne? Dann hast du eben das Problem, wenn du eine variable Finanzierung hast, dann werden die Immobilienpreise wahrscheinlich auch eher schwierig sein, weil die Zinsen gestiegen sind und der Aktienmarkt schreit auch nicht juhu.
Kein Anfängerspiel, das ist halt einfach, wenn du halt mal als Beimisch schon, kann man das halt alles machen, aber da ist auch ein wichtiges Learning, wo ich dann hatte, dass ich halt ganz am Anfang viel variabel, aber dann war auch schon die Situation, da habe ich viel festgeschrieben, 10 Jahre, 15 bis 20 Jahre, jetzt auch wieder, selbst wo die Zinsen jetzt mal bei 4%, 4,5% jetzt wieder sind, habe ich auch mal wieder 10 Jahre festgeschrieben.
Bei deinen privaten?
Oder? Bei den privaten Sachen jetzt dann auch wieder, weil ich sage, okay, kann ja auch sein, dass bei 6% nochmal ist. Ja. Man weiß es halt einfach immer nicht. Drum die Mischung, unterschiedliche Laufzeiten, unterschiedliche Zinsen, unterschiedliche Ausläufe von dem Ganzen, macht halt mega viel Sinn. Also ich würde halt nicht alles immer gleich machen, sondern halt unterschiedliche Laufzeiten immer wieder variieren.
Ja, ja. Also ich möchte die erste Roti-Talk-Folge gleich enden mit einer Zinsprognose, aber jetzt noch ein Step, den wir zumindest anreißen wollen, und das Schöne ist, wir haben jetzt alle paar Wochen die Gelegenheit, werden viele Geschichten aus der Praxis wirklich erleben, was im Markt passiert. Das ist sehr, sehr cool, glaube ich, von dir zu hören, und werden auch sicherlich das ein oder andere Objekt aus deiner Vergangenheit noch besprechen, aber der nächstgrößere Schritt, Flatbuy. Jetzt drehst du das Rad viel größer, man muss eigentlich sagen man kann eigentlich auch sagen wir, weil wir sind beteiligt an der Flatbuy zu 10%, also du hast, weiß gar nicht, wahrscheinlich vor anderthalb Jahren oder so, das erste Mal, für mich noch nicht klar, wo das alles hingehen sollte, aber du hast angefangen, Whiteboards voll zu malen mit großen Strukturen, einmal hier, das weiß ich noch, hier im Immocation-Büro, und einmal am Telefon, wir haben ein paar Mal telefoniert, dass viele Ideen, Kapitalanlage auch zugänglich zu machen, solche Sachen zu machen, viele Chancen hast du im Markt gesehen, dann jetzt auch eben mit, ne, eigentlich, du hast immer gesagt, jetzt wo die Zinsen hochgegangen sind, die Einkaufspreise, hat gesagt, ist wie Weihnachten, so, und da war irgendwie Momentum und du wolltest irgendwie was Größeres starten, und dann gab es ein Mittagessen in der Sonne zusammen mit Tobi und dir. Tobi ist dein Kumpel und, wie wir vorhin gelernt haben, Klassenkamerad, ehemaliger sogar, der auch selber schon Tech-Startup, glaube ich, aufgebaut hat. Und ihr habt euch zusammengetan und habt zu uns gesagt, wir wollen eigentlich das, was wir gut können, nämlich auch wirklich Handelsobjekte, jetzt auch mehr in München, auch Mehrfamilienhäuser in München. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, über die müssen wir dann auch noch sprechen in weiteren Folgen, wir hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon ein Invest gemeinsam gemacht in ein Mehrfamilienhaus in München, wieder wirklich mit der Idee, das zu handeln. Und da haben wir uns getroffen, Viktualienmarkt, Sonnenschein, Weißweinschorle, und war herrlich. Ich habe gesagt, wir haben jetzt hier ein Büro angemietet, direkt am Viktualienmarkt, oder hattet das gerade irgendwie vor. Und wir wollen ja irgendwie im größeren und Stile etwas jetzt mit dieser ganzen Erfahrung aus den letzten 11 Jahren machen. Was habt ihr denn vor?
Ja, also im Endeffekt, wir wollen eine moderne Immobilienfirma gestalten, die den Schwerpunkt einfach hat, Marktchancen einfach auszunutzen. Also wir haben letztes Jahr, wie du gesagt hast, gab es ja diesen drastischen Zinsanstieg, und das ist eigentlich das, wo wir in der Bank eigentlich schon immer und bei Aktien eigentlich immer das Thema hatten, nutzt halt den Cost-Average-Effekt. War aber im Immobilienbereich, war halt Angststarre, und wir haben gesagt, okay, wir nutzen diesen Zeitpunkt und gehen da eigentlich jetzt mal in Anführungszeichen all in und gehen im größeren Stil einkaufen, weil halt einfach die Preise so dramatisch gefallen ist und der Markt einfach, es gab keine Käufer zu diesen Zeiten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen es größer machen, und natürlich, wenn du halt mit größeren Häusern und größeren Objekten jonglierst, kannst du es halt einfach nicht mehr im kleinen Stil einfach alles bewerkstelligen. Und deswegen habe ich mich dann mit dem Tobi zusammengetan, weil der halt einfach ein Unternehmen schon mal groß gebaut hat oder groß aufgebaut hat in Berlin, und gesagt, okay, wie kann man denn eigentlich diese Welt vom Kleinen, so wie ich es jetzt halt immer familiär und mit Partnern gemacht habe, wie können wir das eigentlich auf die nächste Ebene irgendwie bringen, dass man sagt, okay, man tut sich irgendwo zusammen, nutzt diesen gemeinschaftlichen Gedanken und macht sowas für mehrere Leute dann wieder zugänglich. Und da ist dann diese Idee von Flatbuy einfach entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir gründen eine neue Firma, wo ihr dabei seid, Tobi und ich die Gründer sind, und wollen einfach im großen Stil Immobilien kaufen in München und in anderen großen Städten und die für viele Leute zugänglich machen in kleinen Portionen. Und ja, da sind wir jetzt halt am Anfang dran. Also wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich sein wollten schon, aber wir haben jetzt einfach diese Marktchancen schon mal richtig gut ausgenutzt, gehen jetzt halt bei einzelnen Objekten auch wieder in den Verkauf, wo wir diese Aufteilung noch gemacht haben. Andere Objekte behalten wir längerfristig. Also, und das ist so diese Struktur, wo wir sagen, okay, Flat bei so dafür stehen, dass wir einen schnellen und unkomplizierten Ankauf deutschlandweit machen können. Und da sind wir dabei, diese Strukturen weiter aufzubauen. Dafür soll Flatbuy stehen, schnell und unkomplizierter Einkauf von Immobilien.
Und da macht ihr ja auch wieder, ist auch Maklerzweig habt ihr auch, ihr, ne?
Also, wir haben verschiedenste Software Vertriebskanäle, auch, wo wir sagen, okay, wie können wir, also wenn bei Objekten, wo wir sagen, okay, die kaufen wir, entwickeln die und möchten wieder abverkaufen, machen wir halt entweder einen eigenen Vertrieb über eine eigene Maklergeschichte oder wir haben einen eigenen Vertriebskanal, wo wir mit verschiedenen Vertriebenen dann zusammenarbeiten. Also da gibt es halt unterschiedlichste Möglichkeiten. Aber unser Schwerpunkt, also von der Flatbuy, ist einfach dieser schnelle und unkomplizierte Einkauf eigentlich von Beständen und die wir entwickeln und auch nicht verkaufen müssen, sondern halt einfach auch langfristig halten können, aber halt selektiv, wenn es halt passt, das eine oder andere auch wieder abgeben.
Ja. Genau, und es ist auch eine schöne Struktur, also es ist ja wirklich so ein bisschen auch Family and Friends mäßig noch, wie das gestartet ist und es ist toll, also du hast jetzt ein Riesenpaket, wir haben auch in unserem Spaziergang darüber erzählt, im Ankauf, ich glaube nachher geht es zum Notar, gell?
Ja. Heute geht es mal wieder zum Notar.
Ja, was Größeres diesmal, ne? Und da geht es um insgesamt 4 Häuser in einem Paket und ist dann toll. Also wir als kleine Mitgesellschafter dürfen dann auch mitmachen und dürfen quasi Eigenkapital zur Verfügung stellen, kriegen dafür ein Ticket und kriegen dafür dann Anteile am Gewinn und so. Und deshalb ist das erste Haus haben wir noch anders gemacht. Glaube ich, das hatte noch nichts mit Flatbuy zu tun zusammen.
Genau, das haben wir damals noch in einer anderen Konstellation. Genau,
und aber jetzt ist das Konstrukt eigentlich so weit aufgezogen, ja, dass ihr quasi dann auch wirklich EK einsammeln könnt und man irgendwie mitmachen kann, also jetzt in dem Fall mit größeren Tickets und die Gesellschafter, aber bin sehr gespannt, was da alles noch resultiert. Das, ihr habt jetzt auch zum Beispiel in Köln mit einem Kollegen, der kam, glaube ich, aus der Community.
Ne? Genau, in Köln haben wir was gemacht. Es ist jetzt auch eins im Paket mit dabei. Und in Düsseldorf hatten wir mal ein Paket schon mal, so ein Mehrfamilienhaus, wo wir was getestet haben.
Das machst dann aber nicht du, sondern da baust du lokal ja jemanden
auf. Genau, da haben wir jemanden vor Ort, der sich jetzt da oben lokal sich auskennt. Genau.
Ja, weil, also ich sage es nur, weil jetzt, ich glaube, es passieren wirklich viele spannende Dinge in den nächsten Monaten und Jahren, was unter diesem Konstrukt Flatbuy alles passiert und darüber wollen wir eben in diesem Format eigentlich auch berichten, weil wir viel aus der Praxis erzählen können. Logischerweise aus München, aus Bayern, jetzt Köln, Düsseldorf, generell natürlich Immobilienmarkt. Genau. Okay, Software war auch bei Flatbuy irgendwie mal ein Thema. Ihr macht auch ein bisschen was.
Haben wir mal überlegt, aber es sind erst die nächsten Schritte dann, wo man sagt, okay, welche digitalen Prozesse können wir da mit einfließen lassen, aber ist halt doch noch ein bisschen oldschool alles. Also im Moment wirklich, wie können wir den Einkauf skalieren, nochmal mehr auch über die anderen Standorte und so weiter. Und das muss erst so wieder funktionieren, wie es halt jetzt halt in München und Umgebung funktioniert, auch in anderen Städten, dass man dann erst diese Prozesse Schritt für Schritt wachsen lässt.
Also wir reden ja auch so, wir haben ja schon über die wildesten Dinge gesprochen, ne? Wir haben auch schon irgendwie die Idee gehabt, vielleicht einen Immo-Coin zu machen, dass man sich irgendwie beteiligen kann, dass man irgendwie eine Währung aufsetzt, ein NFT, so. Also wir haben verschiedenste Sachen auch schon diskutiert, wie man irgendwie in den Gedanken reinkommen kann, dass das einfacher zugänglich wird für Kapitalanleger. Mal schauen, was passieren wird.
Genau, das war ja diese große Idee, wo man einfach mal sagt, okay, ein Haus in München, ein kleiner Anteil davon ist halt einfach was Schönes, wenn man das halt irgendwie mit der Community teilen kann, wo halt jeder so einen kleinen Teil von so einem Haus mal haben kann. Aber das sind halt einfach alles noch Visionen für die Zukunft, wo wir sagen, okay, die Leute können da jetzt schon ein bisschen nah dabei sein, was wir jetzt alle paar Wochen dann vielleicht mal ein bisschen erzählen können über das Marktgeschehen und über diese Ideen, wie Flatbuy immer weiter wächst.
Ja, und ich glaube, die Basis für alles, und das ist bei das, was sich bei dir durch die 11 Jahre zieht, ist einfach ein super Netzwerk und ein guter Einkauf. für Immobilien. Und wenn du gute Geschäfte machen kannst, und wir haben jetzt wirklich sensationelle Deals zusammen angegangen, was jetzt diese Handelshäuser anbelangt, ich meine, noch ist zu beweisen, dass die dann auch mit entsprechender Marge verkauft werden, aber das fühlt sich unfassbar gut an. Wenn das die Basis ist, dann glaube ich, kann sehr viel draus entstehen. Ich glaube, man kann auch viel lernen. Wir wollen dann auch über konkrete Objekte sprechen in weiteren Folgen oder wirklich über die Marge sprechen, die vielleicht möglich ist, möglich darüber zu sprechen, wie geht sowas im Ankauf. Eine Frage damit noch verbunden, das hast du mir im letzten Telefonat gesagt, auch Markteinschätzung. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Eigentumswohnungen sind, wenn du so willst, preismäßig zurückgekommen. Man konnte Eigentumswohnungen in München, konnte man einfach so irgendwie kaufen, mal kurzzeitig, wenn man online war, das ist schon wieder vorbei. Mhm. Etwas größere Deals, 5 Millionen, 10 Millionen, da sind die potenziell anderen Konkurrenten ankaufende Versicherungen, so sind da noch zurückhaltender.
Genau, also der Markt geht im Moment noch, wo man sagt, okay.
Geht im Ankauf, meinst du?
Geht im Ankauf, ja. Genau. Also da ist im Moment noch, wo sich halt viele Leute schwer tun, auch von der Finanzierung her. Und ja, wir unterscheiden uns dann auch, wenn man sagt, okay, wir kaufen gut ein, aber der Verkäufer hat auch den Vorteil bei uns, wir kommen jetzt nicht nach 2 Monaten und sagen, irgendwo, da ist der Wasserschaden oder sonst was. Also wir leben davon, schnell einzukaufen, auch zu vernünftigen Preisen, aber auch für den Verkäufer einfach die Sicherheit, er kriegt sicher sein Geld und er kriegt danach auch keine Probleme oder sonst irgendwas. Also das ist halt für alle Seiten, der Makler freut sich, der Verkäufer freut sich, dass er sicher sein Geld bekommt und wir freuen uns, weil wir halt gewisse Ideen haben, wo wir dann einfach umsetzen können in der Geschichte. Genau, und da ist jetzt, wie gesagt, bei diesen größeren Tickets, muss man halt immer schauen, was ist halt noch aufteilbar, was ist nicht aufteilbar. Da gab es ja dieses Gesetz letztes Jahr in Bayern, wo halt viele Standorte mit reinfallen. Die einfach sagen, okay, ab München zum Beispiel, ab 10 Einheiten kannst du es nicht mehr aufteilen. Ja. Da muss man mal schauen. Also es gibt halt vereinzelt noch Objekte, die diese Abgeschlossenheitsbescheinigung noch haben, wo man es noch aufteilen kann. Und dann gibt es halt verschiedene Standorte in Bayern, wo jetzt noch kein Verbot da ist. Und auch in anderen Städten, wo es diese Aufteilungsverbote noch nicht gibt. Also ja. Da muss man halt immer die Augen ein bisschen offen halten und dann zur Not muss man halt auch kleinere Tickets einfach nehmen. Aber unser Schwerpunkt liegt eigentlich schon, dass wir halt größere Objekte kaufen, die immer wieder aufbereiten und dann halt am Markt wieder zu vernünftigen Preisen wieder zur Verfügung stellen. Genau, und der Rest wird in unserem Bestand, also Flatbuy hat auch einen Bestand schon aufgebaut. Also wir haben einen Supermarkt, haben wir gekauft. Weiß nicht, ob du das weißt, dass wir einen Supermarkt haben.
Weiß ich nicht, sehr gut.
Wir haben einen Nettomarkt, auch in München. Nettomarkt haben wir mal schon gekauft. Genau, ein schönes Stadthaus haben wir jetzt gekauft, auch Nähe vom Flughafen in der Kleinstadt mit einer sehr, sehr guten Rendite. Also wir kaufen unterschiedliche Sachen auch für den langfristigen Bereich ein, wo man sagt, okay, das ist auch wieder so eine Beimischung von unserem Immobilienunternehmen, wo man sagt, okay, wir machen nicht nur Aufteilung, also wir machen wirklich, auch da möchte man das breit streuen, dass wir bestandsmäßig weiter wachsen, weil wir einfach von diesem Markt überzeugt sind, von den Großstädten. Und gleichzeitig, wenn es halt Möglichkeiten gibt und wir halt ein Objekt sehen, wo eine Aufteilung in Frage kommt, da machen wir dann eine Aufteilung und verkaufen einzelne Tickets wieder raus.
Ja. Deine Zinsprognose? Jahresende?
Ja, gibt's immer so viel Meinungen. Also das ist
deswegen,
immer,
ich will deine.
Da kann man immer relativ wenig, glaube ich, dazu sagen. Die persönliche Einschätzung ist, wenn es sich jetzt so einpendelt alles, wie es jetzt ist und wenn wir uns irgendwie so mittelfristig bei diesen 3% bis 3,5%, dann können, glaube ich, alle in Ruhe arbeiten. Jeder weiß, mit was er da zurechtkommt. Ich glaube, das wäre schon halt wichtig, dass halt eine Stabilität einfach mal da ist für die nächsten Jahre wieder, wo man damit arbeiten kann.
Ja,
schwierig ist ja nur, wenn es halt drastisch nach oben geht, dann wieder drastisch nach unten und keiner weiß eigentlich, in welche Richtung das Ganze da geht. Drum halt schwierig zu sagen, am Jahresende steht es so und so. Also so wie es jetzt ausschaut, die variablen Zinsen werden wir jetzt hoffentlich mal den Deckel drauf haben. Also wir sind wirklich bei manchen Objekten schon bei 6%, dann, wo man sagt, okay, das ist dann schon irgendwann mal heftig, diese Geschichten, wenn sich halt der variable Zins jetzt dann halt mal hoffentlich dieses Jahr auch mal wieder in normale Bahnen wieder runter, wie diese 10-jährigen Geschichten, dann ist es ja in Ordnung. Und das ist halt im Moment auch so ein Learning, also bei diesen zwischen gewerblich und privat macht es halt schon einen extremen Unterschied zum Teil halt vom Zins her, wo man sagt, okay, dann kannst du halt gewerblich irgendwo bei 5,5% liegen und privat, wenn Bonität und so weiter, kriegst du vielleicht 3,5% irgendwo diese Richtung. Das ist halt schon heftig. Muss halt jeder für sich selber immer seine Strategie halt immer finden. Also zur Beimischung, wie wir oft immer gesagt haben, in solchen Großstädten, wenn ich jedes Jahr eine Wohnung in München zum Beispiel kaufe, eine Einzimmerwohnung, dann habe ich halt einfach meinen Cost-Average-Effekt und ob der Preis da mal oben oder niedrig, Zins hoch oder niedrig, dann kann ich halt alles so gut ausgleichen. Aber das ist halt einfach im Immobilienbereich noch nicht so gang und gäbe, diesen jedes Jahr eine Wohnung, ein typischer Typ immer wieder weiter kaufen, sondern viele kaufen ganz schnell oder wieder unterschiedlich. Aber diesen Cost-Average-Effekt, wie wir es jetzt eigentlich bei Aktien auch wieder erlebt haben, den hättest du bei Immobilien genauso, wenn du halt immer auf das gleiche Produkt irgendwo ein bisschen setzt. Also gerade für die, wo halt das wirklich für die Altersvorsorge nehmen, die wo sagen, okay, ich möchte jetzt kein Vollzeit-Immobilieninvestor werden, für die ist es halt ideal, wenn die halt immer wieder sagen, okay, jedes Jahr für die Altersvorsorge eine Wohnung und dann ist ja das Tolle, nach 10 Jahren geht ja das Spiel los, kannst halt mal wieder verkaufen, kannst, so macht das halt mega viel Sinn einfach für die Leute.
Ja. Vielen Dank für die erste Folge, Roti. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Gerne, hat mich gefreut.
Mich auch.
Ciao. Danke.